Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Es ist Montagabend, die Fußball-WM ist geschlagen, das heißt, es geht mit Fellner live jetzt erst so richtig los. Und wie könnte es besser starten und besser losgehen als mit einem Schlag den Groß am Montag? Gerald Groß ist da und wird geschlagen,
ja.
Verprügelt könnte man sagen, ja. Nahezu. Ja. Extra aus Salzburg gekommen und die Festspiele abgebrochen. Das nenne ich Arbeitseinsatz. Und auf der anderen Seite Eva Schütz, willkommen, liebe Eva. Extra aus Saint-Tropez gekommen, ihren Saint-Tropez-Badeurlaub abgebrochen, um auch hier im Studio für Sie zu sein. Also das alleine, bitte, ist ja bewundernswert und erfordert Applaus und Bussi Bussi an alle Beteiligten. So, dann fangen wir doch gleich mit dem Thema an, das heute auf OE24, aber auch in den meisten Medien am heftigsten diskutiert wurde. Es geht wieder mal um eine Umfrage. Nach der Lazarsfeld-Umfrage, die SPÖ für OE24 schon auf 16% gehabt hat, wo der Herr Babler wieder gemeint hat, das ist eine Verschwörung, eine Verschwörung, Medienverschwörung, kam jetzt heute die Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenforschung, IFDD, Christoph Haselmeier, auch schon oft hier im Studio zu Gast. Und der hat jetzt dem Andreas Babler mehr oder weniger den Todesstoß versetzt. Der hat die SPÖ nämlich dort, wo der Gerald Groß und auch der Peter Westenthaler seit Wochen prognostizieren, dass sie landen wird, nämlich bei 15%. Und der Trend, sagt der Haselmeier, deutet eindeutig unter 15%. Das heißt, nächstes Monat sind die wahrscheinlich schon bei 13. Und bei den Grünen, die jetzt bei 13% sind, geht es deutlich bergauf. 1% mehr wären schon 14. Dann würde die SPÖ von den Grünen überholt werden. Muss man ehrlich sagen, der Letzte in der SPÖ in der Löbelstraße dreht das Licht ab. Ist das so oder wird jemand anderer kommen, der dann nach Andreas Babler das Licht wieder auftritt? Wie siehst du das? Erklär mal zuerst einmal diese Umfrage. 37% FPÖ, 20% Stocker ÖVP, 15% SPÖ, 13% Grüne, 7% NEOS.
Gut, da sieht man, dass dieser SPÖ um Andreas Babler einfach keine Zustimmung in der Bevölkerung hat, dass die Maßnahmen, die gesetzt worden sind über die letzten Monate in der Regierung, eher als Schildbürgerstreiche als sonst was zur Kenntnis genommen wurden. Ich sage nur Mehrwertsteuersenkung, das war ja eigentlich die Lachnummer der ganzen Republik. Auch das Budget, also das neue Doppelbudget, da gab es Belastungen, auch genau für die Wählergruppen, die die SPÖ mal ursprünglich vertreten hat. Und in dieser Umfrage ist ja auch Andreas Babler mit, wer würde ihn zum Kanzler wählen, noch unter diesen 15%, nämlich mit 13%, das, was ja eigentlich für einen Vizekanzler, glaube ich, überhaupt noch nie da war. Und da sieht man eben dieser Weg der SPÖ unter der Führung von Andreas Babler, der geht stetig abwärts, weil dem Gerald Groß früher in der Form nicht geglaubt hat, dass es so schnell so massiv abwärts gehen wird, der wurde jetzt eines Besseren belehrt. Ich meine, die sind Kopf an Kopf mit den Grünen. Und wenn du dir die Rohdaten sowohl von eurer Umfrage als auch von der Umfrage jetzt in der Krone anschaust, dann kann man da durchaus schon fast davon ausgehen, dass die gleich auf sind. Also die Grünen graben
und dass sie bald überholt werden. Dass die Grünen bald die Roten überholen werden.
Ja, und interessanterweise auch die Kommunisten graben jetzt nach diesem Wahlerfolg in der...
Sind auch bei 5%.
Die sind jetzt mal bei 5%, die werden wieder
im Parlament. Der Super-Gag dieser Umfrage, es wird ja gefragt, wer soll in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Ja. Kickl liegt bei 60%. Der Bundeskanzler immerhin bei 30%, Andreas Babler bei nur mehr 20%, aber der Spitzenkandidat der KPÖ, Schweiger, liegt auch bei 20%. Ja, also das sagt ja alles. Du hast völlig recht.
Diesen Wahlerfolg in Graz geschuldet. Und was man auch sehen muss, Beate Mandl-Reisinger, die NEOS, auch in dieser Umfrage ja zurzeit bei 7%. Also da sieht man halt, dass diese ganzen Skandale und Skandelchen, ich mag es jetzt mal so bezeichnen, der Austritt von Veit Dengler, einem Urliberalen, der da nicht mehr mitmachen möchte, aber auch diese Postbesetzungen im Außenministerium.
Reden wir zuerst einmal über den Babler. Du bist ja hier eine Zeit lang gesessen und alle haben gesagt, mein Gott, na, der regt sich schon wieder auf, der Typ, und rettet das Blaue vom Himmel, so wie seine Krawatte. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Immer blau.
Stahlgrau.
Alles ist blau an dir. Ja. Gut, rät also das Blaue vom Himmel, der Herr Groß, und prophezeit denen 15%, in Wahrheit liegen die eh über 20%. Was sagst denn du jetzt zu der Umfrage?
Da ist noch Luft nach unten. Also ich glaube, dass der Abwärtstrend der SPÖ mit 15% nicht gestoppt wird und auch nicht ist, sondern dass Luft nach unten ist mit durchaus 13% und vielleicht 11%. Gibt es den alten Spruch, wenn der Teufel Kinder bekommt, dann bekommt er viele. Und genau das ist passiert. Und ich sage auch, warum. Die wenigen Prinzipien, die die Sozialdemokratie noch hätte, um gegenwärtige und zukünftige Fragen zu beantworten, das sind nur mehr ganz wenige, weil der alte Arbeiterkampf vor 60 Jahren, der ist schon gekämpft, den gibt es nicht mehr, die alten Versatzstücke. Also die ganz wenigen Prinzipien, die die SPÖ noch hätte, die hat Andreas Babler und all das, was Andreas Babler umgibt, über Bord geworfen.
Und zwar?
Ich erinnere an seinen Wahlkampf. Jedes Kind eine warme Mahlzeit. Soziale Gerechtigkeit in dem Land als Antwort auf den Auftritt von Karl Nehammer bei den Wirtschaftstreibenden in Salzburg. Dann sollen sie halt zum McDonald's gehen, wenn sie sich kein Stückelbrot mehr leisten können. Genau das ist verraten. Das Fiasko rund um den Wohnbau vorige Woche aufgefallen. Das heißt, 600.000 Wohnungen sind von der Mietpreisbremse ausgenommen. Sie sind Genossenschaftswohnungen.
Pensionen.
Dann die Unterscheidung zwischen Altbau und Neubau, wo wieder nur die Hälfte der Wohnungen von der Mietpreisbremse betroffen worden sind. Dann in Wahrheit das Fiasko um die Teuerungsbekämpfung, die Mehrwertsteuersenkung, die Semmel, Mehrwertsteuer gesenkt. Der Stückel Butter, Mehrwertsteuer gesenkt. Die Buttersemmel hingegen, Mehrwertsteuer nicht gesenkt. Das kannst du keinem Menschen mehr in dem Land erklären. Und dann natürlich die typischen sozialdemokratischen Orchideenthemen, wie zum Beispiel Brunsbecken. Da kann er nicht viel dafür, aber er ist der Kulturminister, fällt ihm am Schädel. Die typische Fettnapfpolitik, die dem Günther Platter schon How do you do zum David Alaba dicht auf den Fersen gefolgt zu Andreas Babler, meine Spielerinnen mit Blickpunkt auf die österreichische Nationalmannschaft. Alles Männer, weil es aus dem Gendern schon nicht mehr rauskommen. Die ungeklärte Frage in der Zuwanderungspolitik, die ihnen gerade in Wien auf dem Schädel fällt, die Einbürgerungen, keine Antworten darauf. All das bedeutet am Ende ein Auflösungsprozess innerhalb der SPÖ, wo ich jetzt prophezei, dass es nicht nur auf 10% geht, sondern wenn dort nicht jetzt irgendwer immediately die Handbremse zieht, und zwar komplett, und zwar schnell, und zwar die Wochen am besten, oder von mir aus nächste Wochen, aber dieses Zeitfenster auch des Sommers nutzt, dann wird es die Sozialdemokratie nach der nächsten Nationalratswahl in der Form, wie wir es kannten, nicht mehr.
Du hast ja in der letzten Sendung, frech wie du bist, schon gesagt, die werden einstellig werden.
Also ich glaube, der nächste Schritt ist die Einstelligkeit in den Umfragen, dann möglicherweise bei der Nationalratswahl. Und ich glaube, binnen zwei Nationalratswahlen ist die Sozialdemokratie auch nicht mehr im Parlament.
Okay.
Wir haben sie in Wien mittlerweile eine Schlagweite zwischen der Freiheitlichen Partei und der Sozialdemokratie von nur mehr 6 oder 5%. Das ist das letzte Mal, weiß ich nicht, wann das möglich war, dieses Zeitfenster. In Kärnten verlieren sie aller Voraussicht nach den Landeshauptmann. Sie sind dann nur mehr möglicherweise in zwei Bundesländern, nämlich Wien und im Burgenland. Im Burgenland hängen sie in Wahrheit auch zwischen in den Seilen. Ja? Das ist halt nur, weil der Herr Doskozil halt gerne ein bisschen ein paar rechte Sprüche klopft, wenn er überhaupt Sprüche klopfen kann, dass er ein bisschen die rechte Flanke abdeckt. Aber ansonsten Schuldenmacherei und, und. In Graz sind sie, in der Stadt des Alfred Stingel, sind sie bei 5,6% im großstädtischen Bereich, im Universitätsbereich.
In ihrer Hochburg.
In ihren Hochburgen, Arbeitersiedlung, Dresdersiedlung. Das heißt, ich erkenne in der SPÖ mittlerweile eine Resignation. Und viele Funktionäre, vor allem im unteren Bau, Kommunalpolitiker finden sich damit ab und sagen, na gut, dann gibt es halt in 10 Jahren keine Sozialdemokratie mehr in der Form. Wenn das so weitergeht, ich meine, wie gesagt, Politik ist ja kein konserviertes Feld, sondern das ist immer im Fluss. Kann sein, dass einer morgen durchtrat in der SPÖ und sagt, Andreas, es reicht endlich.
Er braucht nicht durchtraten, braucht dann nicht zu Sinnen kommen.
Naja.
So.
Naja, die Frage ist, wer da durchdrehen kann.
Liebe Eva, was glaubst du denn? Wird es jetzt dazu kommen, dass man sagt, Andreas, es reicht? Und der wird im Herbst demontiert werden. Er ist ja praktisch schon Dead Man Walking, wie du vorher skizziert hast. Ja, der ist ja kaum noch präsent. Der hat ja keine Chance mehr, irgendwie in den Umfang zuzulegen. Glaubst du, hat jetzt dort jemand den Mut zu sagen, es reicht, weg mit dir? Oder lassen die den jetzt weitermachen bis zur nächsten Wahl mit ihm als Spitzenkandidat?
Gut, der Roland Fürst aus dem Burgenland, der Geschäftsführer der Landes-SPÖ im Burgenland, hat ja schon angekündigt, dass man sich da jetzt mal was überlegen wird müssen. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, es ist ein Doskozil-Mann und dass der Doskozil natürlich mit dem Babler nicht kann, das wissen auch alle. Das letzte Mal, muss man sagen, ist es gescheitert. Da wollte Christian Kern diese Partei übernehmen, ist dann am Wiener Bürgermeister gescheitert, der gesagt hat, interessiert mich eigentlich nicht und ohne Unterstützung vom Wiener Bürgermeister hat er sich das dann nicht getraut. Die Frage ist ehrlich gesagt, ob Michael Ludwig, der ja jetzt auch ein bisschen unter Druck steht mit seiner Geschichte mit Walter Ruck,
schwer unter Druck
steht. Ob Michael Ludwig jetzt mal sagt, okay, diese Bundes-SPÖ, an der wird mir zu schwach, das ist sogar für mich jetzt zu viel, das will ich nicht. Und damals signalisiert Andreas, lieber Andreas, es ist jetzt einfach genug und dann verschwinde. Aber die andere Frage ist, wie kann sich die SPÖ dann strategisch ausrichten, um die Wähler wieder zurückzugewinnen?
Die Frage ist, wer wird dann der Nachfolger? Man sagt ja allgemein, es gibt keinen Nachfolger. Ich habe jetzt heute mehrfach auf Ö24 potenzielle Nachfolger genannt. Einer ist Sven Hergovich, der niederösterreichische Babler-Rivale. Du schüttelst den Kopf.
Naja, der zweite ist
Peter Hanke, der Verkehrsminister.
Ja.
Du überlegst, aber bist auch nicht begeistert.
Das ist glaube ich, spannend, dass so am Meiselmarkt Peter Hanke mit dem Seidenstecktuch und den Socken, die dazu passen, oder Viktor Adlermarkt oder dieser Markt, wo alle doch immer wieder auftreten, glaube ich, ist spannend. Also wird man sehen, kann sich der auf die Menschen dort einstellen oder können sich die Menschen auf ihn einstellen, weil das ist ein bisschen der Franz-Franitzke-Typ, für das war das damals auch die Zeit, aber ich glaube, diese Zeit ist es zurzeit nicht.
Und dann, dritte Meldung, haben wir heute Nachmittag als Breaking News gebracht. Angeblich will Bürgermeister Ludwig einen Überraschungskandidaten, Überraschung, Überraschung, Gerhard Zeiler ist wieder da und Gerhard Zeiler könnte übernehmen. Was hältst du von Gerhard Zeiler als SPÖ-Chef?
Ja, oft gehandelt, nie geworden, aber vielleicht glaubt es dieses Mal, ja, wäre zumindest eine Alternative.
Was hältst du von ihm? Kann der die Partei wieder nach oben bringen?
Als Medienmanager erfolgreich und gewesen, hat in seinem Berufsleben sehr viel zustande gebracht. Und ob er das politisch sich dann durchsetzen kann, wird man sehen. Und auch mit welchen Punkten. Die SPÖ ist in der Migrationspolitik das Thema Nummer eins zurzeit nicht glaubwürdig. Wie man da Glaubwürdigkeit gewinnt, ist, glaube ich, nicht einfach. Aber vielleicht fällt es.
Ja, der müsste dann natürlich dorthin gehen, wo alle sagen, die SPÖ muss hin, nämlich in die Mitte vom linkskommunistischen Babler. In eine breite, leicht linke Mitte.
Ja, also dieser linke Kurs von Andreas Babler ist abgewählt, kann man sagen, wenn man jetzt die Umfragen so sieht. Das ist einfach nicht mehrheitsfähig. Ganz im Gegenteil, es nützt den Kommunisten und den Grünen, die ja immer ein bisschen linker waren. Die profitieren davon, aber die SPÖ nicht. Er müsste wieder zurück in die Mitte und er bräuchte halt wirklich eine Linie im Migrationsthema. Und zwar eine, die man der SPÖ glaubt. Was ist jetzt ordnen statt spalten?
Und was sagst du, wenn man jetzt sagt, Zeiler wird SPÖ-Spitzenmann? Sagst du, super Idee, den sollte man überreden oder so? Sagst du, der ist schon zu alt?
Ich glaube, alt ist er jedenfalls, aber man kann jetzt nicht sagen, dass diese Regierung vor jungen, dynamischen Menschen strotzt. Also insofern, an das haben sich die Leute eh schon ein bisschen gewöhnt.
Claudia Bauer,
ja,
Alexander Brühl.
Ja, aber das war es dann auch schon. Ne? Also mehr gibt es da zurzeit nicht. Ja. Das ist natürlich wieder der Typ des älteren weißen Mannes. Gut, wir sehen auch sonst eigentlich niemanden. Insofern probieren könnte er.
Aber 70 ist das neue 50 bei Gerhard Zeiler.
Ja.
Könnte man fast sagen, wenn man ihn so sieht.
Noch 5 Jahre ist er 75.
Jünger als Andreas Babler ist er auf jeden Fall.
Im Geiste ganz sicher, im Gehirn,
meine ich,
oder?
Ja. Gerhard, also, was hältst du von dieser Überraschungsidee, die offenbar vom Bürgermeister Ludwig kommt, Gerhard Zeiler soll die SPÖ retten?
Gerhard Zeiler als Jugendhoffnung, genau. Als Zukunftshoffnung.
Der SPÖ.
Ich finde es sensationell. Ich hoffe aber, Michael Ludwig hat sich vorher bei Charlie Blecher versichert, ob nicht Charlie Blecher noch einmal antreten würde. Auch Hans Salmutter soll noch leben, habe ich gehört. Der wäre auch eine Zukunftshoffnung. Ich würde überhaupt beim Pensionistenverband ein bisschen nachschauen.
Naja,
sind
also,
noch irgendwelche Menschen,
ich meine,
die
so alt ist der Herr Zeiler nicht.
Berührt haben oder ja. Irgendwo, oder Fred Zinnowatz die Haare geföhnt haben. Vielleicht findest
der
du irgendwo,
keine Haare gehabt,
der, sich, Fred der sich dort irgendwo findet. Auch Franz Franitzky würde noch leben. So, also vielleicht überhaupt.
Gut, so ein, der ist aber auch der Nacht.
Das ist vollkommen wurscht. Aber vielleicht so ein Triumvirat, Franitzky, Zeiler, Scholten vielleicht, so aus der alten Zeit. Vielleicht auch den Karl Schlögl noch einmal fragen. Also wie gesagt, der ist Fantasie, topfit. Der ist topfit. Von der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, wer die SPÖ führen könnte.
Was hältst du von Zeiler?
Noch einmal, also der Herr Zeiler ist mir weder sympathisch noch unsympathisch. Ein durchaus ehrenwerter Mann, ein ehrenwerter Medienmanager, gut, es liegt jetzt gegen ihn nichts vor, dass ich dazu eignen würde, ihn jetzt von dieser Stelle hier zu erblecken. Das heißt, er ist ein der Wolle gefärbter Sozialdemokrat. Ich würde sagen, der Schule Kreisky-Franitzky, war ein junger Sekretär, glaube ich, beim Franitzky. Hat internationale Erfahrung, ist wirtschaftlich sicherlich sehr erfolgreich.
Achtung, nur dass das kein Ausschlusskriterium ist.
Hat ein Format, das muss man auch sagen. Das ist durchaus ein Mensch mit Format. Also aus dieser Sicht...
Das klingt überraschend positiv von
aus
einem
dieser
FPÖ-Fan.
Sicht, aus dieser Sicht durchaus schlüssig, würde ich sagen.
Also du würdest Zeiler...
Schönheitsfehler, Bilderberger-Treffen, weiß nicht, was ein Sozialdemokrat beim Bilderberger-Treffen zu tun hat oder auch mal dumm lungert. Aber okay, darüber kann man dann diskutieren, über seine Vereinsmitgliedschaften, wenn er dann Vizekanzler ist oder SPÖ-Vorsitzender, aber nicht jetzt. Es ist durchaus eine Möglichkeit. Ich weiß nur noch nicht, ob man mit 70 tatsächlich, ich möchte keinem 70-Jährigen zu nahe treten und vor allem auch dir nicht.
Vor allem nicht in meiner Anwesenheit.
Naja, vor allem, ihr seid alles
Gerontokraten.
Ihr seid alles Gerontokraten.
70 ist das neue 50, lieber Freund.
Ihr seid Diktatoren des Pflegeheims. Aber okay.
Wie du an mir und am Gerhard Zeiler
sagst. Noch diktieren Sie nicht nur das Pflegeheim.
Ist das neue, das ist
nein, finde ich lustig. Der Gerhard Zeiler, die neue Jugendhoffnung der SPÖ, du, die Next Generation von OE24. Ja. Nein, ich finde das alles sehr pfiffig. Finde ich alles lustig. Ja,
passt
ja. Ja, nein.
Solange
kennst du vielleicht
Leser,
die Republik im Seniorenclub darf.
Solange das lustig. Die Leser und die Wähler auch so sehen, na, das wäre gar keine so schlechte Idee, weil derzeit hat die SPÖ bei den Pensionisten ja nur noch 7% Wähleranteil. Mit Zeiler könnte das natürlich deutlich ansteigen, wenn einer der Ihren die SPÖ nein. übernimmt.
Was ihr alle nicht versteht, ist, es geht um politische Glaubwürdigkeit
natürlich.
Und um politische Prinzipien. Es hat wenig Sinn, ein Name-Dropping zu machen, Babler weg, Hanke her oder Zeiler her oder wie auch immer. Wenn die SPÖ das Grundproblem nicht löst, nämlich die entscheidende Frage, wofür existiert diese Partei eigentlich noch? Wenn sie diese Frage nicht beantworten kann, sie ist im inhaltlichen Nirvana unterwegs und das seit 20 Jahren. Der Letzte, der das hervorragend kaschieren konnte, war der Werner Faymann, muss man ehrlicherweise sagen. Und ab dem Faymann, ja, ist aber so, das war ja der letzte Kanzler, der noch aus eigener Kraft eines sozialdemokratischen Wahlergebnisses den Kanzler repräsentiert hat. Der wird komplett unterschätzt. Ist von mir auch kritisiert worden, entschuldige, braucht man nicht reden. Aber wenn die SPÖ nicht die Antwort gibt, wofür stehen wir, warum braucht man uns überhaupt noch, wird sie zerrieben. Sie wird zerrieben zwischen der Freiheitlichen Partei, die die soziale Heimatpartei geworden ist, die meisten ihrer Wähler abspenstig gemacht hat. Sie wird zerrieben möglicherweise zwischen den Grünen und der KPÖ, die noch dazu kommt. Die gibt es allalong nicht mehr. Die ÖVP hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber der SPÖ. Die ÖVP hat relativ intakte Kommunalstrukturen. Das heißt, die Bürgermeister in den Bundesländern, in den Flächenbundesländern, können der ÖVP zumindest das Sterben einige Jahre hinauszögern. Bei der SPÖ tritt das Sterben unmittelbar ein. Die müssen also echt vorsichtig sein.
Naja, und die ÖVP hat vor allem eine Bündnisstruktur dahinter, die natürlich für ihre Interessen stehen, aber diese Interessen doch in
ja,
der Partei verwirklicht
sehen. Ja, aber wenn ich mir die Bündnisstruktur anschaue, weiß ich nicht, ob das nicht eine hohe Bürde ist.
Es ist, glaube ich, jetzt beim Regieren
zu
eine hohe Bünden Bürde.
Wir mal
aber
da geht es ja um einen Rücktritt, aber darüber reden wir gleich. So, zuerst noch ganz kurz zur SPÖ. Daniel Fellner hat sich ja heute schon gemeldet. Es gibt ja eine Kärntenumfrage. Die sagt, SPÖ und FPÖ liegen dort jetzt bereits Kopf an Kopf. Das heißt, man kann sich gerne ausrechnen, wie das in ein paar Monaten ausschaut. Da sieht die SPÖ vermutlich von den Blauen schon den Auspuff. Und Feldner hat gesagt, also erstens, er muss feststellen, es gibt keinen Rückenwind aus der Bundespolitik. Seine sehr weise Interviewfeststellung, auf die waren wir selber nicht gekommen, aber immerhin. Nummer zwei, er kämpft jetzt um den Landeshauptmann und ist der Meinung, die FPÖ darf das auf keinen Fall werden. Und Nummer drei, damit es auch wirklich funktioniert, will er, dass vorher Peter Kaiser Bundespräsident wird. Der hätte ja, glaube ich, sehr gute Chancen, oder? Wie glaubst du das? Kann Kaiser Bundespräsident werden? Kann Fellner den Landeshauptmann in Kärnten retten?
Also ich glaube nicht, dass er den Landeshauptmann von Kärnten retten kann, weil der Herr Kaiser jetzt nicht Bundespräsident wird, weil der inhaltliche Gegenwind, den er aus der Bundespolitik bekommt, und da geht es ja um Themen, und auch eine Landtagswahl ist eine Themenwahl, was die Bundespräsidentenwahl nicht in der Form ist, der ist so groß, dass ihn da auch der
Aber Peter glaubst Kaiser du, nicht dass Kaiser Bundespräsident werden
also,
könnte?
Wenn ich jetzt von der letzten, Kandidat. Ehrlich gesagt, Wahl anschaue, muss ich sagen, dass sowohl die ÖVP als auch die SPÖ-Kandidaten, da, obwohl sie nicht unsympathisch waren, nichts geworden sind. Ja, also, wenn man es jetzt von dem Beispiel abkupfert, und ich nehme jetzt zum Beispiel Rudi Hundstorfer, den letzten SPÖ-Kandidat, der sehr viel im Sport gemacht hat, der eigentlich ein sehr netter und sehr beliebter Politiker war. 10%. Das war nicht viel, und wenn sich das System fortsetzt, dann glaube ich, so fix ist und so gmad ist diese Wiese nicht, dass jetzt ein SPÖ-Kandidat.
Wer ist denn dann der Favorit für den Bundespräsidenten?
Ich wüsste gar nicht.
Helga Rabel-Stadler?
Ich glaube, da wird man keine politische Präsenz.
Susanne Fürst.
Vielleicht von der FPÖ jemand und dann auch eine Frau. Das könnte vielleicht schon Sinn machen, weil die Leute dann sagen, okay, jetzt probieren wir es mal so, schon einmal in Bezug darauf, wer bekommt dann den Regierungsbildungsauftrag das nächste Mal, falls die FPÖ die Wahlen gewinnen könnte. Das könnte ein gutes Argument sein. Und sonst bin ich mir nicht sicher, ob es nicht wieder Menschen werden, die gar nicht aus Parteien kommen, sondern mit Listen antreten, so wie das ja Irmgard Gries das letzte Mal eigentlich relativ gut gelungen ist, diese aus dem Nichts gekommen und war stärker als die ÖVP, war stärker als die SPÖ. Also das wird, glaube ich, ganz
spannend. Es hat auch einen gewissen Gerald Groß gegeben.
Ja.
Der fast Bundespräsident geworden wäre. Also, richtig,
das Herr Groß? Das war durchaus beachtlich.
Knapp, richtig, Herr Bundespräsident ins B.
Der Herz.
So, was hältst du denn von einem Peter Kaiser als Bundespräsident? Ist doch ein heißer
Tipp. Also der erste Punkt ist einmal dieser Daniel Fellner.
Ja.
Dem Daniel Fellner prophezei ich tatsächlich, dass er den Landeshauptmann verliert. Warum? Weil er kein Landeshauptmann ist. Warum? Weil er niemals gewählt worden ist. Und das ist die gleiche Mogelpackung, die die ÖVP in der Steiermark probiert hat mit Schützenhöfer-Drechsler.
Ja.
Und es erinnert mich auch diese gesamte Geschichte in Kärnten genau an diese Schützenhöfer-Drechsler wollte in der Steiermark. Daniel Fellner, der ewige Sekretär, der nicht sehr volksnah ist, der eher über den Dingen steht, eher nur im urbanen Bereich, in den vornehmen Regimentern in Klagenfurt sticht und beim Bund Sozialistischer Akademiker, aber draußen im flachen Land, im Lavandol, im Trautal, im Gurktal nicht ankommt in Wahrheit. So. Und ich prophezeie daher, und Professor Haselmeier bestätigt es ja mittlerweile in seiner Umfrage, mittlerweile das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erwin Angerer, dem Spitzenkandidaten oder dem Landeshauptmann-Kandidaten der FPÖ, und dem Herrn Fellner, dem niemals gewählten Landeshauptmann. Warum? Weil sie die Kärntner das auch nicht bieten lassen. Die Kärntner wollen den Landeshauptmann gern selber, die lassen sich den nicht von Wien bestimmen. So, oder von einer Parteiliste. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was den Herrn Kaiser betrifft. Der Herr Kaiser hat die letzte Landtagswahl komplett versemmelt. Ich weiß nicht, ob irgendwer noch das letzte Landtagswahlergebnis vom Herrn Kaiser vor
minus
sich
7%,
minus
oder?
7-10% wurden da drinnen. Das heißt, der Herr Kaiser wurde abgestraft, jetzt plötzlich herzukommen und sagen, ja, weil er so nett ausschaut, er ist der Elder Statement der SPÖ. Ja, dann sind wir wieder bei Charlie Blecher oder bei Hans Salmutter. Ich sag's nur bei der Gelegenheit. Die SPÖ und die ÖVP werden bei der nächsten Bundespräsidentschaftswahl das gleiche Debakel erleben wie mit Andreas Kohl und Rudolf Hundstorfer. Punktum. Beide werden es abbeißen mit 10%. Ob das jetzt die Frau Bures ist oder der Herr Kaiser ist oder der Herr Niesel sein soll, sie werden abkacken. Und dasselbe wird sich auch bei der ÖVP abspielen. Ob das der Herr Haslauer ist, der im Übrigen auch eine Landtagswahl versemmelt, oder ob das vielleicht noch der Herr Schützenhöfer ist.
Es könnte auch die Frau Rabel-Stadler sein.
Oder auch die Frau Rabel-Stadler. Es wird
na ja, gut, ist aber ein anderer Typ.
Es wird bei der nächsten Bundespräsidentenwahl tatsächlich um eine neue Art des Bundespräsidenten gehen. Und daher gehe ich davon aus, dass wenn die FPÖ eine gute Kandidatin oder einen guten Kandidaten nominiert, wird sie wahrscheinlich den nächsten Bundespräsidenten stellen.
Ja, weil man die Wichtigkeit des Bundespräsidenten jetzt eben gesehen hat, wer mit dem Regierungsbildungsauftrag beauftragt wird. So. Das heißt, dass das Amt wird deutlich politisch
angelegt. Und Schlussfrage. Wird Andreas Babler dieses Jahr überleben oder ist er dead man walking?
Ich glaube, dass wir in einer sehr entscheidenden Phase sind, was das Thema Andreas Babler betrifft. Die Frage ist, wird er diese Wochen überleben oder diesen Juli oder diesen August, diesen Sommer, ja oder nein? Wenn sich das jetzt so zuspitzt, von dem ich ausgehe, dass derzeit alle Sozialdemokraten irgendwo auf Urlaub sind, zwischen dem berühmten Sektionslokal Club Saint-Cancin in Saint-Tropez und dem Arbeiterstrand Lignano, links von Gesolo betreffend, möglicherweise am Gänsehäufel, oder die alte Toskana-Fraktion sich gerade an herrlichen Tignaniello einpfeift, irgendwo in mit dem Gusi in der Toskana oder in Marbella gerade. Also irgendwo zwischen Marbella, Club Saint-Cancin und Gänsehäufel sitzen gerade voluminöse Sozialdemokraten und stecken ihre kleinen Zecherln ins Wasser hinein mit einem herrlichen Kelch Bedrüss, wunderbaren Rotwein, wahrscheinlich einem Sensationsjahrgang. So, und denken sich gerade, Scheiße, wenn der Babler das versemmelt, dann ist aus mit Mabea, dann ist aus mit Club Saint-Cancin, dann ist wirklich nur mehr FKK-Strand Gänsehäufel. Und kann sein, dass vielleicht der Herr Ludwig draufkommt, dass das, was er die letzten zwei Jahre getan hat, nämlich die gesamte Sozialdemokratie zugunsten der SPÖ Wien in Geiselhaft zu nehmen, vielleicht auch auf die Idee kommt, war keine gute Idee. Möglich.
Also was heißt das?
Dass der Herr Babler höchst gefährdet ist, den Sommer nicht zu überleben.
Aber sicher, dass er geht, bist du nicht.
Bin ich mir nicht. Wenn er das wieder übersteht, die 15%, dann bin ich ja der Meinung, dann übersteht er auch die 10%.
Ja, der ist schon sehr verhaftet.
Liebe Eva?
Naja, der hat ja da einen Mechanismus geschaffen und da haben auch alle zugestimmt, das muss man schon ehrlicherweise sagen, dass er ja relativ schwer abgewählt werden kann. Er kann ja nur bei einem eigens einberufenen Parteitag von der Mehrzahl der Mitglieder dort abgewählt werden. Und da, glaube ich, haben schon bis jetzt viele Angst gehabt, dass das eben nicht gelingt, weil er da in dieser linken Hälfte einen relativ massiven Block aufgebaut hat. Man war sich nie sicher, ob einem das eigentlich gelingt, dass man den wieder los wird. Weil wir wissen ja auch von vielen Roten, die gesagt haben, naja, das mit dem Babler wird wohl nichts mehr, aber wie wäre man wieder los? Wir haben leider die Parteistatuten so deppert geändert, dass wir jetzt nicht mehr wissen, wie man das machen soll.
Er könnte natürlich, wenn er mitkriegt, dass alle Landesobleute und jetzt auch Michael Ludwig für seinen Rücktritt sind, freiwillig gehen.
Ja, nur
oder
was
ist der so schmerzbefreit, glaub, dass der auch gegen den neuen Landeschefs regiert?
Ja, was soll er denn nachher machen? Ich glaube, das ist ein bisschen ein menschlicher Aspekt, den wir hier manchmal nicht so berücksichtigen. Was soll er nachher machen? Also Bundespräsident kann er vielleicht noch werden. Ja, Dreiskirchen hat auch einen anderen Bürgermeister mittlerweile, da hat er keinen Rückfallsposten. Was soll denn der werden?
Abwasserverband Dreiskirchen.
Ja, das wäre vielleicht eine
Job Möglichkeit. Gut. Also du sagst, er bleibt.
Ich glaube, er wird sich mit aller Macht daran klammern, dass er bleibt, weil er einfach keine Zukunftsperspektive hat. Was soll der machen? Der hat ja keine Berufsausbildung, ist jetzt halt auch nicht durch besonders brillanten Intellekt aufgefallen.
Aber,
was soll der tun?
Aber, weiß ich nicht, Klärreiniger von Brunsbecken.
Aber alles ein riesiger sozialer Abstieg.
Ja. Genau. Naja,
Abwasserverband Dreiskirchen. Es trifft.
Ja, aber die ist halt auch aus in zwei Wochen. Und welches Brunsbecken willst du dann reinigen?
So, das war's. Das war die erste Runde. Am Schluss ein bisschen, würde ich sagen.
Die meisten Freibäder sind nicht Brunsbecken.
So, jetzt wird es höchste Zeit, es ist warm, es ist heiß, dass uns Gerald Groß zum Sieden bringt. Wir haben neue Zahlen über die Finanzierung unserer Zuwanderer. Ja? Mhm. Wovon leben die Freunde? Ja? Wir haben auch neue Zahlen über die Kriminalität unserer Zuwanderer. Und darüber diskutieren wir gleich.
UI24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgenpodcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.
Hallo, ich freue mich und bringe euch ab sofort alle News als Podcast. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit den spannendsten Gästen. Abonniert UI24 Daily. Jetzt auf Spotify, Apple Podcasts, UI24.at und überall, wo es Podcasts gibt.
UI24 Daily. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wir starten diese Woche Fellner Live erstmals ohne Fußball-WM, dafür aber mit Eva Schütz, direkt aus Saint-Tropez kommend, braun gebrannt.
Ja, war schön.
Und Gerald Gross, direkt von den Salzburger Festspielen kommend, intellektuell erleuchtet, könnte man sagen. Und das wirkt sich in dieser Diskussion natürlich
vom Leben und Sterben des Jedermann.
Genau, ja, eben. So, und wenn wir schon so intellektuell jetzt in die Vollen gehen, dann wollen wir natürlich dein Lieblingsthema nicht abwürgen. Es ist ja, Gerald Gross hat ja, kennt ja nur noch drei Worte.
Ab nach Hause.
Genau, ab nach Hause. Und die heißen ab nach Hause. Das ist die neue.
Ich glaube, er hat ein Buch dazu geschrieben. Genau.
Echt, war?
Ja, ja.
Hat er das? Hat er, ich meine, noch gar nicht aufgefallen. Also echt, hat er es wieder mitgebracht. Sehr gut. Also, lieber Herr Gross, wir haben jetzt neue Zahlen von der Statistik Austria. Und man könnte fast das Gefühl haben, die haben dein Buch gelesen, weil die melden sich jetzt zu Wort und sagen, 47% der Zuwanderer, der Asylsuchenden, werden vom Staat finanziert, beziehen Sozialhilfe. Und in Wien sind es sogar 75%. Das heißt, wir zahlen als Steuerzahler 75% der nach Österreich zugewanderten Asylsuchenden. Das sind allein 100.000 Syrer, nur um die Größenordnung zu sehen. Das sind dann noch einmal ungefähr 100.000 Afghanen und Tschetschenen und dann noch einmal 100.000 diverse Restliche, von Somalia bis in den Irak. Und das summiert sich natürlich. Wie viel Geld zahlen wir an diese asylsuchenden Zuwanderer? Und warum bist du der Meinung, damit muss jetzt Schluss sein? Bitte erspare die Buchwerbung. Wir wissen alle,
wir
dass du
die
dieses Buch auf den Markt gebracht hast.
Wir brauchen nicht über die Buchwerbung sprechen. Ich habe auf Seite 79 in dem Buch genau diese, also ein Ab nach Hause, genau diese Zahlen skizziert. Und ich habe sie skizziert, dass unsere Systeme kippen.
Und zwar?
Was erhält den Staat? Was erhält unser System? Das ist jetzt nicht der Artikel 1 der Bundesverfassung, alles Recht geht vom Volk aus. Das ist Druckerschwärze. Es erhält den Deal, den wir Bürger mit den Politikern eingehen. Und der Deal lautet, gib du mir Wohlstand, Sicherheit und Freiheit, gebe ich dir meine Stimme. Und auch das Vertrauen in die Demokratie. Ich habe in diesem Buch beschrieben, dass mehr als 60% der Mindestsicherungsbezieher in Österreich aufs gesamte Bundesgebiet aufgeteilt keine Österreicher sind. Unabhängig ob Asylberechtigte oder Zuwanderer.
Ja, mittlerweile
die
schon
in
über
80%. Die in Wahrheit,
nein,
60% Mindestsicherung werden kassiert. Ich habe festgestellt, dass nur 50% derer, die seit 2015 als Facharbeiter gekommen sind, als Facharbeiter in Beschäftigung sind und 50% arbeitslos sind. Das heißt, wir wurden belogen und betrogen. Ich habe festgestellt, dass unsere Justizvollzugsanstalten mit 108% voll sind und ich habe festgestellt, dass unsere Spitäler in den großstädtischen Bereichen Wien und Graz etc. ausschauen wie eine Spitalsambulanz in Kabul oder Damaskus. Und jetzt diskutiert die Politik, wir müssen bei den Pensionen sparen, wir müssen im Sozialsystem sparen, wir müssen die Mindestsicherung neu aufbauen, wir nehmen es den Alleinerziehenden, wir nehmen es allen in dem Land, die einst Leistungsträger waren, vielleicht etwas brauchen. Nur einer Gruppe nicht, und zwar jenen Hunderttausenden, die seit 2015 gekommen sind und die uns, nicht alle, aber viele und mehr als die Hälfte, massive Probleme machen. Und das ist jetzt nur die ökonomische Ziffer, das sozialpolitische Wahnsinn. Vor wenigen Tagen hat sich eine große menschliche Tragödie wieder abgespielt. Das ist der 22-jährige Bursch aus Trier,
zu Marius, dem kommen wir mal gleich,
der ermordet worden ist.
Ja.
Abgestochen worden ist von einem Menschen, der niemals in Deutschland hätte sein dürfen. Mhm. Und davon gibt es viele. Leonie, Anne-Marie, Mia Maria, Ruben, wie sie alle heißen. Heute titelt OE24 15-jähriger Iraker vergewaltigt 14-jähriges Mädchen. Und ich frage, wie lange lassen wir es als Gesellschaft, als Politik oder auch als Wähler zu, als kritische Bürger zu, dass wir unsere Freiheit verlieren, dass Menschen ihre Freiheit auf Leben verlieren, ihre körperliche Sicherheit verlieren und dass wir den Wohlstand aufs Spiel setzen. Wir rütteln gerade an den Grundfesten der Demokratie, weil wir es zulassen, dass Politiker unsere Länder zerstören und in Wahrheit auch unsere Homogenität in den Ländern, weil sie sich wehren und beispielsweise Remigration als rechtsextremen Begriff definieren, anstatt dass sie endlich hergehen und zurückführen, was nur geht.
Eva, wie siehst denn du das? Ja? Du bist ja auch eine Frau aus der Wirtschaft. Der Herr Karnau hat ja gesagt, wir brauchen die Leute in Wahrheit, weil sonst würden von den Essenszustelldiensten bis zum Pflegepersonal nichts mehr funktionieren in dem Land, wenn wir die alle nach Hause schicken. Und deshalb ist das Ab nach Hause von mir ein großer Schwachsinn. Und dem steht aber gegenüber, dass mittlerweile 50% dieses angeblichen Pflegepersonals von unserem Steuergeld leben, also vom Staat leben, und in Wien sogar 75% von der Mindestsicherung leben.
Vielleicht mal ganz kurz, was hat die Regierung getan, damit wir hier irgendwas Positives auch erwähnen können? Es sind zumindest die Wartefristen eingeführt worden, bis man Zugang zum Sozialsystem hat. Also man versucht auf einem relativ niedrigen Niveau doch etwas zu tun. Und auf diese Zahlen, die da ein bisschen divergieren, glaube ich, zurückzukommen, das ist eben die Asylwerber, da ist die Quote noch höher wie bei denen, die bereits da sind, dann verschiebt sich es ein bisschen zum Besseren. Aber man kann jetzt nicht wegleugnen, 75% der Menschen, die hierher gekommen sind, in dem Fall nach Wien, sind sind im Sozialsystem. Also die Aussage vom Herrn Innenminister, dass dann der Essenslieferant, der Pfleger und so weiter wegfallen würde, ist per se natürlich völlig unsinnig, weil sie sind im Sozialsystem, das heißt, sie arbeiten nicht. Insofern kann auch ihre Arbeitskraft in verschiedenen Dienstleistungsbereichen nicht wegfallen. Und das Wort Remigration, haben wir eh schon öfter diskutiert, ist einfach ein lateinischer Begriff, der Rückführung bedeutet und kommt eigentlich aus Umsiedelungs- und auch aus den ganzen Flüchtlingsprogrammen, wo man früher viele Menschen wieder dorthin zurückgeführt hat, weil sie das auch wollten, woher sie gekommen sind. Aber der Punkt ist, glaube ich, wir müssen uns endlich erlauben zu unterscheiden, welche Menschen, die zu uns gekommen sind, sind hilfreich für unser Sozialsystem, für unser Gesellschaftssystem, für unser Rechtssystem, die können bleiben. Und wenn ich im Sozialsystem bin, wenn ich straffällig werde, dann kann ich hier nicht bleiben. Das kann ich jetzt Remigration oder sonst irgendwas nennen. Das ist ja eigentlich völlig irrelevant, wenn man diesen Begriff, der sehr geframed wurde, natürlich von den Linken als rechtsextrem, nicht verwenden will. Es kann hier niemand bleiben, der nicht arbeitet.
Ja, aber das sind natürlich keine 10%,
die
kriminell sind.
Ja, naja, das eine ist, die kriminell sind.
Darf hier überhaupt keiner bleiben, der nicht arbeitet? Weil dann sind es eben 75%.
Dass jemand, der ja, von den Asylwerbern durchgerechnet
ist, alle zurückschickt.
Ja, jemand, der, glaube ich, nach 3 Jahren oder nach 2 Jahren es noch immer nicht geschafft hat, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn er die Möglichkeit dazu hatte. Du kannst das jemand ja nicht vorwerfen, wenn er nicht arbeiten darf. Aber jemand, der die Möglichkeit dazu hatte und das nach 2 Jahren nicht geschafft hat, der, würde ich vorschlagen, verliert hier seinen Aufenthaltstitel. Wer straffällig wird, und da brauche ich jetzt keine unbedingte Haftstrafe, sodass ich in den Gefängnissen lande, der verliert hier seinen Aufenthaltstitel. Und da würde ich sogar so weit gehen, dass man sagt, Eltern haften für ihre Kinder. Wenn ich einen 12-Jährigen habe, der strafmündig ist, der jemanden vergewaltigt oder hier eine Straftat wirklich von einem, also jetzt meine ich nicht, dass man irgendwas in Kleinigkeit mitgehen lässt, aber da können wir auch schon drüber diskutieren, dann muss man sagen, bitte alle nach Hause. Denn wer sich hier nicht danach halten will, was es hier für ein Wertesystem gibt, der hat eigentlich auch keine Berechtigung, dass er von uns finanziert wird. Und genau das tun wir aber zurzeit.
Aber das ändert ja nichts daran, dass wir 47% dieser Asylsuchenden zahlen.
Ja, Schluss, aufhören.
Und in Wien 75% zahlen. Und dass das mittlerweile mehr als 1 Milliarde ist.
Ja, ja, es hat ja auch eine magnetische Anziehung auf die
Schluss,
Menschen.
Schluss, aufhören.
Aufhören.
Was heißt Schluss aufhören?
Naja, man müsste diese Mindestsicherung massivst auf Sachleistungen erstens mal reduzieren von der Höhe und auf Sachleistungen
so
reduzieren.
So wie Skunasek in der Steiermark.
Ja, ich würde es noch dramatischer machen.
Noch dramatischer?
Naja, du hast ja eine irrsinnige Poolwirkung. Wenn du dir hier das Geld verteilst, dann sagen die Leute, deswegen hast du auch 75% in Wien. Also in Wien ist ja die Quote deutlich höher als überall anders, weil die natürlich sagen, dann gehen wir nach Wien. Dort haben wir eine Community, dort bekommen wir das meiste Geld. Natürlich gehe ich dann nach Wien. Man kann das ja diesen Menschen auch nicht vorwerfen. Das ist ja zutiefst menschlich, dass ich mich optimiere. Nur wir können es nicht mehr finanzieren. Die Systeme kippen, die Schulsysteme kippen. Du hast Klassen, wo 95% der Kinder der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Die gehen direkt von der Schule ins AMS. Da gibt es keine Berufsausbildung mehr. Du hast lauter 12-jährige Jugendbanden.
Also du bist
das ist nicht mehr
mittlerweile auf Großlinie und sagst ab nach Hause.
Ja, differenziert ab nach Hause.
Was heißt differenziert? Groß ist nicht differenziert.
Ich bin sogar sehr differenziert.
Nein, sie sagt differenziert.
Nicht alle.
Nein, ich bin sehr differenziert.
Er ist ja differenziert.
Mein Begriff, nein, Achtung, mein Begriff von Remigration ist, wen führen wir zurück? Jene, die sich nicht integriert haben. Also auch nicht in unseren Leistungsprozess. Die, die in der Sozialleistung verblieben sind. Die kehren weg.
Also alle 75%.
Ja. Ja. Die Sozialleistung in Österreich, die Mindestsicherung und in Deutschland, das Bürgergeld ist dafür da, dass es die bekommen, die es brauchen und nicht die ganze Welt, die es nur will.
Ich sehe ja nicht ein, warum wir jeden Tag um 6 oder um 5 in der Früh aufstehen müssen und in dem Land 4 Millionen Menschen jeden Tag in der Früh aufstehen, die Hälfte von ihrem Steuergeld abdrucken, damit in dem Land 50, 60 oder 100.000 sie denken, scheiß der Hund drauf, die depperten Österreicher und die Deutschen brennen eh, die gehen eh arbeiten, ich gehe kassieren. Und wenn ich nicht kassiere, dann drucke ich ein paar Kinder außer 6 oder 7, dann kassiere ich. Das geht doch nicht. Unsere Sozialsysteme sind solidarische Sozialsysteme. Das heißt, ein großer Teil muss einzahlen, damit ein kleinerer Teil herausnehmen kann. Wenn ein großer Teil von Hindukusch-Syrien, nicht alle, aber viele hereinkommen und nur herausnehmen und keiner mehr einzahlt und sich auch diese Mentalität hier breit macht, zu sich Sorglosparadies, weil die dicke Frau aus Berlin, wir schaffen das, gesagt hat vor 15 Jahren und alle, oder vor 10 Jahren, vor 11 Jahren und alle parieren bis heute danach, dann wird das System am Ende kippen. Die, die in den Sozialsystemen verharren, die, deren Asylgrund erloschen ist, das sind genügend Syrer, das sind genügend Afghanen, das sind genügend Tschetschenen, das sind genügend Iraker, die, die kriminell geworden sind. Wir haben mittlerweile wieder den Fall eines Kriminellen, der nicht in U-Haft genommen wird, dann wieder vergewaltigt. Dann kommt er in U-Haft, dann wird er 4 Jahre verurteilt, dann wird er nicht abgeschoben, dann vergewaltigt er wieder. Der Bursch, der jetzt zugestochen hat, der Marius, den Marius umgebracht hat, der ist seit 2017 in Deutschland, der hätte niemals in Deutschland sein dürfen. Der wird seit 2017 geduldet. Und nur weil einer halt irgendwann einmal 6, 7 Jahre da ist, kein Wort Deutsch spricht, ihn dann am Ende als gut integriert zu bezeichnen, nachdem er zwangsalimentiert vom Steuerzahler gelebt hat, das ist die Pervertierung des Sozialsystems, des Asylsystems. Die gehören raus. Für mich ist ein heiliges Recht Staatsbürgerschaft. Für mich ist ein heiliges Recht die, die integriert sind. Ich komme gerade aus Salzburg. Wolfgang, ich bin wieder in einem Restaurant in der Getreidegasse gesessen, wo der Restaurantleiter einer ist, der 2015 gekommen ist. Ein toller Typ, großartig. Ich gebe dir dann die Adresse von dem Restaurant, du kennst das, geh dorthin essen. Da sind genügend Leute, die dort arbeiten, auch im Personal, als Kellnerinnen und Kellner, die Migrationshintergrund haben. Tolle Leute, gibt es genügend in Wien in der Gastronomie, auch aus Syrien kommend, auch aus Afghanistan kommend. Tolle Leute, auch zum Schutz dieser, die jetzt nicht die Mehrheit ist, aber auch zum Schutz dieser, die tolle Leute werden und auch tolle Österreicher irgendwann einmal werden, müssen wir endlich jene hinausbringen, die uns allein am heutigen Tag folgende Schlagzeilen gebracht haben. Ich sag's ja nur, was da für Schlagzeilen sind. Bitte. Knast Casanova gewinnt vor Gericht. Er hatte Sex mit 2 Justizvollzugsanstaltfrauen. Anklage wegen Bestechung. Frau 35 in Nürnberger Spielothek getötet. Polizei überwältigt iranischen Tatverdächtigen. Asyl, 8 Verletzte bei Party in Egling. Arterie von 16-Jährigen aufgeschlitzt. Hamburg tot. Trier tot. Nürnberg Frau tot. Wien vergewaltigt. Der Messerkiller von Trier galt als gut integriert. 3 von 4 Flüchtlingshaushalten leben vom Staat, schreibt OE24. Das sind nur die Screenshots, die ich die letzten 24 Stunden auf den gängigen, üblichen Online-Seiten der sogenannten Mainstream-Medien gemacht habe. Das ist ja nicht unzensuriert. Das ist ja nicht eine rechtsextreme Plattform. Das sind alle Ausländer, sind Verbrecher. Das seid doch ihr. Ihr berichtet ja mittlerweile jeden Tag davon, dass Menschen in dem Land nicht mehr sicher sind, Frauen in der Nacht nicht mehr in den Park gehen, dass sich Menschen nicht mehr zu Hause fühlen, dass der Wohlstand ruiniert wird. Eva. Daher
Eva.
Remigration.
Ja, ja.
Und wer nicht weiß, um was es bei Remigration geht, soll den Sommer soll das Buch lesen.
Ja gut, haben wir wieder die Werbung untergebracht.
Jawohl.
Eva, fühlst du dich noch sicher in Wien? Traust du dich zu Fuß nach Hause gehen? Oder sagst du, das ist mir mittlerweile zu gefährlich, ich nehme ein Taxi?
Ich nehme ein Taxi, muss Wieso? Ich ehrlicherweise sagen, weil ich in der Nacht auch nicht zu Fuß nach Hause gehen möchte. Aber bei meinen Kindern, die vermutlich ein bisschen schutzloser sind als ich, weil die sind jetzt 15 und 19, da natürlich mache ich mir eher große Sorgen, wenn die irgendwo sind. Naja, wenn die in der Stadt sind, wenn sie allein sind, wenn es dann nach Mitternacht ist, also denen bezahle ich das Uber immer und ständig, damit sie eben nicht mit einer U-Bahn fahren.
Weil du sagst, es ist zu gefährlich in Wien.
Ich glaube, dass die Chance... am Abend allein als Frau, alleine gut sind die natürlich nicht, ist es nicht ungefährlich. Und du kannst einfach ein Pech haben und du kommst dann in eine Gruppe hinein, wo du Menschen hast, die einen relativ rüden Umgang mit jungen Mädels haben oder mit jungen Frauen haben. Und da möchte ich meine Kinder einfach nicht haben. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich das so organisieren kann, dass sie da auch nicht hinkommen. Aber das hat, ich glaube, das haben nicht alle. Und dieses Sicherheitsgefühl, das ist einfach nicht mehr vorhanden. Das
also
ist
du hast das Sicherheitsgefühl nicht mehr?
Ich habe das Sicherheitsgefühl nicht mehr. Jetzt bin ich aber auch selten allein in schlechten Gegenden in der Nacht unterwegs. Aber es gibt viele Leute, die das tun müssen. Das macht ja nicht jemand freiwillig. Und denen muss man dieses Gefühl wieder vermitteln. Das ist ja das, was eine Stadt lebenswert macht. Und das kann ja auch nicht dann die Konsequenz sein, dass ich sage, na gut, dann gehe ich halt nicht mehr raus. Dann habe ich vielleicht auch kein Unsicherheitsgefühl. Aber ich bleibe halt einfach zu Hause.
Das du ist ja hast unsere Freiheit, wie immer die wir uns erkämpft haben. Kopf, den Nagel auf den Kopf getroffen. Danke vielmals, Eva. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Und da müssen wir noch die zwei Männer behandeln und besprechen, die dieses Wochenende auf den Newsseiten geprägt haben. Der eine ist der Mann mit dem Rücktritt und der andere ist der Mann mit dem Sparen. So, und darüber reden wir gleich. Vor allem würde mich interessieren, was Gerald Gross zur Causa Leihmutter und Sparen sagt. Aber das dann ganz am Schluss der Sendung. Vorher ist unser allerbester, allerliebster, allergrößter Wirtschaftskammerpräsident aller Zeiten dran. Nämlich der Herr Ruckzuck. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir sind am Schluss angekommen. Der Runde Schlag den Gross. War ja bis jetzt recht amikal, richtig verprügelt wurde er noch nicht, oder was war es mal?
Naja, er hat immer so Meinungen, wo man oft nicht so gut widersprechen kann oder schwer widersprechen
so
kann.
Genau, so ist es. Aber, Eva, jetzt bist du gefragt, als Wirtschaftskapazität der ÖVP, als eine Frau, die im Wirtschaftsleben der ÖVP bestens vernetzt ist, kennst du den Herrn Ruck?
Ja.
Gut?
Nein, nicht gut, vom Händeschütteln.
Sympathisch?
Ab und so. Ich glaube, sympathisch oder nicht, ist nicht
jovial.
Freundlich, wenn man Grüß Gott zu ihm sagt.
Mächtig. Ja,
warum auch nicht? Ich glaube, er hält sich für sehr mächtig. Das sieht man jetzt auch aus diesen hervorgekommenen Chats, die da oder dieses Gesprächsprotokoll,
ja, das sind wir schon beim veröffentlicht Thema.
Wurde. Er hat, glaube ich, er verkörpert einen gewissen Status. Den Status und diesen Habitus, den hat er sich selbst auch zuerkannt. Und für mich ist es so ein ganz klassischer, das, was man früher als Großkoalitionär im negativen Sinn betrachtet hat. Weil in Wirklichkeit, was ist das? Das ist eine Backelei zwischen dem Wiener Bürgermeister.
Na, wollen wir zuerst einmal unseren Zuschauern, nämlich denjenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht so wie Gerald Gross bei den Festspielen oder im Swimmingpool waren, kurz erklären, um was es geht. Walter Ruck ist der mächtige Präsident der Wiener Wirtschaftskammer und er hat das Blutbad in der Wirtschaftskammer ausgehend vom Herrn Mara völlig unbeschadet überlebt, weil an dem traut sich keiner ein Blutbad zu vollführen, weil das endet dann meistens in einem Gesamtblutbad. So, und jetzt ist etwas passiert, was den Gerald Gross zum Beispiel sicher auf die Palme bringt, nämlich dieser arme Mann wurde in einem privaten Gespräch in seinem Weinkeller mit einem Tonband abgehört. Alles, was er dort gesagt hat, teilweise schon leicht Promille geschwängert, wurde aufgezeichnet, dann transkribiert und dann unseren wunderbaren Enthüllungsmedien zugespielt. Die haben das dann veröffentlicht und seither ist das Ganze am Dampfen. Denn der Herr Ruck hat dort großartige Sachen gesagt, nämlich wie er dem Herrn Ludwig Berner Stelze den abgehalfterten und abmontierten ÖVP-Obmann Juratschka als Chef der Wirtschaftsagentur mit einem Wahnsinnsgehalt verkauft hat. Ja, was gibt es da zum Lachen?
Ich weiß, so typisch, so sind wir nicht, einmal so Herr Van der Bellen gesagt. Genauso sind wir.
So sind wir natürlich nicht, aber der genauso Ludwig war heute halt ein bisschen im Bier- und Stelzenrausch.
Der Ruck.
Und, nein, der Ludwig.
Ja.
Der Ludwig saß ja dort bei der Stelze und wurde vom Ruck mit dieser Causa Juratschka konfrontiert und hat dann auch gesagt, meinst du das ernst? Und dann hat der Ruck gesagt, ja, tot ernst, hat der Ludwig gesagt, na, dann machen wir es. Ja, so läuft die Politik in Wien. Das ist natürlich auch für den Michael Ludwig nicht gut und alle diese Causen, des Postenschacher, so auch so nette Dinge, wie dass der Ruck gesagt hat mit der Frau Nowak, Barbara Nowak, mhm. Nachfolgerin vom Hanke, würde nicht zusammenarbeiten, weil das ist eine Frau. Und mit einer Frau kann er nicht in den Weinkeller gehen und so weiter und so fort. Waren sehr lustige Chatprotokolle. Erinnert ein bisschen an Thomas Schmidt und Sebastian Kurz für Arme, könnte man sagen. Ja? Gut, wie siehst du denn den Herrn Ruck? Wie siehst du diese Chats? Ist das eine Sauerei und muss der Herr Ruck jetzt zurücktreten oder nicht? Ist ein Rücktritt fällig?
Ja, ich glaube, ein Rücktritt wäre mehr als fällig und man muss schon sehen, wo
wäre er... mehr als fällig?
Mehr als fällig. Mehr als fällig nach diesen Aussagen. Natürlich soll man jetzt niemanden in einem privaten Umfeld abhören. Das haben wir schon bei Christian Pilnacek, glaube ich, wiederholt festgestellt. Aber das ist auch gar nicht notwendig beim Herrn Ruck. Das ist eigentlich nur eher das, was es bestätigt, weil der Herr Ruck ist ja schon seit Monaten im Gespräch, indem er nämlich seiner Frau und seinen beiden Söhnen verschiedene Positionen in der Wirtschaftskammer und in der wirtschaftskammernahen Organisationen hat zukommen lassen. Auch immer zu recht fürstlichen Gehältern. Das war ja schon einmal der Auslöser. Dann, glaube ich, hat er sich noch irgendwo ein Büro mit ein paar hunderttausend Euro sanieren lassen. Da hat man jetzt auch nicht genau gewusst, wozu
das auch ein Schloss sanieren.
Ja, ich glaube, das Büro war in einem Schloss. Ja. Aber die Frage ist, woher leitet der Herr Ruck denn seine Macht ab? Also ganz sicher nicht aus der Wiener ÖVP, weil die hat nicht allzu viel, sondern er leitet ja seine Macht aus seinem Naheverhältnis zu Michael Ludwig genau. ab. Und deswegen
zum
hat ja die ganze ÖVP Wien und auch darüber hinausgehend solche Angst vor ihm, weil sie wissen, mit Hilfe des Herrn Bürgermeister montiert er dann alle ab. Und das ist so ein klassisches, großkoalitionäres Verhaltensmuster, wo wir eigentlich, glaube ich, schon gedacht haben vor 20 Jahren, das gibt es jetzt nicht mehr. Und das kommt da jetzt gut zum Tragen. Und dann gibt es noch, das ist so wie ein bisschen der Kuchen, da gibt es noch diese Kirschen drauf, wie Frauen mag er nicht. Und mit denen kann man nicht so viel saufen und wahrscheinlich auch nicht so viel Zigarren rauchen und auch nicht so viel Plätzchen reden und so viel Stelzen essen. Also das ist alles Ausdruck einer Mentalität, die es heute eigentlich nicht mehr geben sollte. Da machen sich zwei Typen, nämlich der Herr Wirtschaftskammerpräsident und der Wiener Bürgermeister einfach aus, was sie wollen. Den Herrn Ruck kann man nicht angreifen, weil jeder Angst hat, dass er dann zum Michi Ludwig rennt und dass, ihm dann, dass er dann einen Kopf kürzer
ist. Du sagst, weg mit Ruck.
Weg mit Ruck.
Ihr
Ruck, das ist einfach eine Mentalität, die unmöglich ist, die nicht mehr geht. Also den Menschen da in Angst und Schrecken zu halten, ganz lustig auch diese, und interessant ist eine Abgeordnete, die ja da zurücktreten musste, um eben einem seiner Leute da den Platz frei zu machen. Ich glaube, es war sogar sein Sohn. Ja, genau. Aus seinem Sohn, die sich dann auch bemüßigt fühlt, in der Zeitung zu sagen, also er ist so großartig und sie hat das voller Freude gemacht. Die Frau macht jetzt seit 30 Jahren Politik, war froh, dass er endlich dort ist. Dann kommt der Sohn vom Herrn Wirtschaftskammerpräsidenten und sie muss zurücktreten. Unsympathisch, präpotent, machtbesessen, selbstüberschätzend. Man muss ehrlich sagen, schlimmer geht es nicht.
Lieber Gerald, was wirkt schwerer? Die Tatsache, dass da ein armer, wirklich armer Wirtschaftskammerpräsident illegal abgehört wurde, in seinem Weinkeller schon ein bisschen Promille geschwängert und dass dieses Abhörprotokoll dann an Medien zugespielt wurde und die das veröffentlicht haben? Oder das, was der dort gesagt hat?
Also ich würde mich auf das Sittenbild des Herrn Ruck fürs Erste jetzt einmal konzentrieren. Also der Herr Ruck ist ja nicht zum ersten Mal verhaltensauffällig. Vetternwirtschaft, Nepotismus, Postenschacher im unmittelbaren Umfeld der Wirtschaftskammer. Mhm. Fürstliche Gehälter, mhm. Büros in Schlössern, Opernballbesuche, als gäbe es kein Morgen, auf Kosten der Zwangsmitgliedszahler, also der wenigen Wiener Unternehmer, die noch in der Früh aufstehen und 50% von dem Gehalt für Steuern abdrucken müssen. Und was wir jetzt hier sehen, auch dokumentiert durch diese Chats oder durch diese Aufnahmen und durch diese Protokolle, ist aus meiner Sicht eine unzulässige Verbindung, zwischen im großkoalitionären Stil, zwischen dem Herrn Ruck, der tatsächlich seine Macht nur mehr auf dem Herrn Ludwig aufbaut, und dem Wiener Bürgermeister Ludwig. Und da müssen wir dann noch einen Schritt weitergehen, so wie der Kurier 2024 berichtet hat, und müssen zum wahren Ursprung ihrer Freundschaft gehen. Und der wahre Ursprung ihrer Freundschaft nennt sich Marc Aurel. Das ist jetzt nicht der römische Kaiser, sondern das ist die sogenannte Marc Aurel-Loge. Das ist eine Freimaurerloge in der Rauensteingasse 4 in Wien. Und dort treffen sich die ganzen Brüder. Und die Tonbandaufzeichnungen, die möchte keiner in der Republik hören.
Ich habe doch, die treffen sie bei der Stelze vom Kullerig, wie aus dem Chatprotokoll.
Wo auch immer, jedenfalls. Diese unzulässige Verbindung zwischen öffentlichem Amt, diese Schändung von Sparsamkeit und Effizienz und im Übrigen auch von bürgerlicher Redlichkeit, wo der Herr Ruck als Wirtschaftsbundfunktionär und als ÖVP-Funktionär in Wahrheit bürgerliche Redlichkeit vorgaukelt und so unredlich agiert und unredlich auch am Ende spricht, zeigt ein weiteres Mal die Heuchelei und den Opportunismus sogenannter Scheinkonservativer. Am Sonntag scheinbrav in die Kirchen gehen, scheinbrav Sünde beichten und am Donnerstag in der Loge sitzen und aufs Kruzifix spucken. Das ist der Scheinkonservatismus. Das ist das, was ich anprangere. Ich kritisiere keinen, der von mir aus in einer Freimaurerloge sitzt. Überhaupt nicht. Ich tue es nicht und werde es auch nicht tun. Ich bin Katholik.
Hast du aber gerade gemacht?
Nein. So, ich kritisiere keinen. Ich kritisiere diese unendliche Verquickung, wo man hinter den Kulissen in geheimen Räumen die Demokratie und die demokratischen Abläufe dieses Landes durch Geheimabsprachen schändet. Und das passiert in der Loge, bei der Stötzen und im Wiener Rathaus. Und diese ganze Sippschaft, die sich hier in Wien festgesetzt hat und quasi wie das Fettauge auf der Rindsuppen unerkannt und unentdeckt weiteragiert, das gehört einmal ausgereichert, nur das sage ich.
Eva, Schlussfrage zum Kapitel Ruck und Rücktritt. Wird der Wiener Bürgermeister das überleben unbeschadet? Oder kommt er jetzt unter Druck, weil es ja da immerhin eine FPÖ gibt, für die das ja perfektes Wasser auf die Mühle ist, an Dominik Knepp, der ohnehin schon auf der Überholspur ist, und die jetzt sagen, jetzt wird es Zeit, dass wir den demontieren. Wird Ludwig unter diesen Aspekten noch Bürgermeister bleiben können oder beginnt er jetzt zu wackeln, Eva?
Also Michael Ludwig ist natürlich schon sehr gut verankert, ist der einzig mächtige Sozialdemokrat, den es eigentlich noch gibt in Österreich, den zu Fall zu bringen. Wünsche ich Dominik Knepp alles Gute, weil ich glaube, es wäre in Wien wirklich wichtig,
dass man dieses,
aber vielleicht kann man mal dieses System hinterfragen, weil diese Idee, was der Gerald gerade erwähnt hat, dieser Geheimabsprache, man macht sich alles aus, es ist eine Freundalwirtschaft, da ist ja Wien eigentlich, ist ja ein Paradebeispiel für solche Vorgänge. Natürlich. Es geht ja nicht mehr schlimm. Also alles, was dazu mal führen würde, dass man das aufbricht, ist positiv. Und vielleicht ist das jetzt einmal eine Chance, dass man da zumindest ein paar Vorgänge mal genauer hinterfragt.
So, damit kommen wir zu Thema Nummer zwei dieses Wochenendes. Da ist der Rücktritt ja schon erfolgt. Da geht es um Jens Spahn. Das ist der Fraktionschef der CDU. Ich habe heute schon gesagt, im Fernsehen eigentlich der Wöginger der Bundesrepublik. Mhm. Weil Clubchef, ne? Da ist er so. Ja. Clubchef, Fraktionschef. Also ja. Der hat...
Der Böginger hätte bei seiner Physiognomie keinen unterbraucht.
Der hätte selber austragen. Bitte.
So, na ja.
Ich bitte um Anstand. So, also langer Rede, kurzer Sinn. Der Jens Spahn war also der Clubchef dort, der mächtigste Mann in der ÖVP, deutlich mächtiger als der Böginger, weil der war nicht der Sekretär vom Kanzler, so wie der Wöginger, sondern der war eigentlich der Dompteur vom Kanzler, der Jens Spahn. Und der Kanzler war ziemlich wütend auf den die ganze Zeit. Und hat sich schon daran gedacht, wann kommt da jetzt die Gelegenheit, dass ich dem jetzt endlich ein Haxerl stellen kann. Und diese Gelegenheit kam in einer sehr interessanten Form. Nämlich Jens Spahn ist, so wie unser lieber Gerald, bekennender Homosexueller. Mit einem Partner wurde dafür oder wird dafür auch in der Bundesrepublik sehr bewundert, weil er als Spitzenpolitiker sich offen dazu bekannt hat und mit seinem Partner auch offen aufgetreten ist. Gehört ja gewisser Mut dazu, zumindest noch vor einiger Zeit. Und der hat jetzt sich gedacht, eigentlich sollte man ein Kind zulegen. Angenehm, steht ihm zu. Und hat deshalb seinen Partner eine Samenspende bei einer amerikanischen Leihmutter abgeben lassen. Also, da gibt es nichts zum Lachen, es war so. Und dann hat er von der Leihmutter das ausgetragene Kind gekauft und jetzt will er es nach Deutschland zurückbringen, hat es stolz verkündet, hat aber nicht damit gerechnet, dass das eine Welle der Empörung auslösen wird, weil er nämlich seinerzeit als Gesundheitsminister für das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland gestimmt und es sogar initiiert hat und zuletzt im Februar, als die Leihmutter schon längst schwanger war, noch immer als Fraktionschef der CDU gegen die Freigabe der Leihmutterschaft gestimmt und diese abgelehnt hat. Also ein wirkliches, echtes, perfektes Glaubwürdigkeitsproblem in der Politik. Und jetzt hätte ich gern vom Gerald gewusst. Erstens einmal, bist du auch der Meinung, dass es eigentlich indiskutabel ist, Leihmutterschaft gesetzlich zu verbieten? Also sollte Leihmutterschaft erlaubt sein? Punkt 2, hast du Verständnis für einen homosexuellen Politiker, der sagt, ich will Vater werden und ich hätte gerne ein Kind und träume es von einer Leihmutter aus Amerika? Und drittens, wie stehst du überhaupt zu diesem Thema?
Also der erste Punkt ist einmal Jens Spahn als Person. Es geht nicht um seinen Partner, es geht nicht um seinen neugeborenen Sohn, es geht nicht um sein Familienleben, sondern es geht in der Debatte ausschließlich darum, dass Jens Spahn ein Politiker ist, der Deutschen etwas gesetzlich vorenthält, nämlich die Leihmutterschaft, es dann aber für sich selbst in Anspruch nimmt. Also ein Politiker, der beispielsweise gegen die Freigabe von Marihuana ist, aber selber ganze Hanfplantage betreibt. Das wäre der Vergleich, das wäre die Metapher.
Tut er nicht.
Oder tut er nicht. Sage ich, es ist der Vergleich, ist die Metapher. Ein Politiker, der in Wahrheit Wasser predigt und Wein säuft, und zwar hektoliterweise. Und das ist das Problem. Friedrich Merz hat von einer Krise der Glaubwürdigkeit gesprochen und dass Glaubwürdigkeit das oberste Prinzip für Politiker sein soll. Also, und jetzt frage ich mich, wo ist bei Jens Spahn die Glaubwürdigkeit gewesen? Sie war nicht da, deswegen musste er gehen. Die Frage ist nur, warum ist Friedrich Merz noch im Amt und geht nicht ab? Er hat ja von Asylobergrenze gesprochen und von Schuldenobergrenze. In Wahrheit hätte er sich genauso vom Acker machen müssen wie der Herr Spahn.
Er hat sich auch gegen die Leihmutterschaft ausgesprochen
so, und Jens Spahn aber zum Baby gratuliert. Die Leihmutterschaft ist bei uns verboten. Es ist so. Und ich glaube, diese Sendung würde jetzt nicht reichen. Ehrlich, ich führe die Debatte sehr gern. Die Sendung würde nicht reichen, alle ethnischen Kritikpunkte, die zu Recht gegen diese Leihmutterschaft sprechen, hier an dieser Stelle an den
Tisch zu fassen. Bist du dafür, dass Leihmutterschaft verboten ist?
Ich akzeptiere Folgendes, dass wir in Österreich, Gottlob oder auch in Europa, eine andere Mentalität haben und diese Leihmutterschaft quasi das Kaufkind unterbinden. Ich möchte aber insofern die Debatte vorsichtig führen, und zwar nicht in Richtung Homosexualität, die ja ich auch in mir trage.
Gilt ja auch für heterosexuelle Paare.
Sondern in Richtung Kind. Ich möchte mit dieser Debatte die Kinder, die durch Leihmutterschaft gezeugt worden sind und wahrscheinlich großartige Kinder sind und schon vielleicht erwachsene Kinder, die letzten 15 Jahre durch Leihmutterschaft auf die Welt gekommen sind, diesen Kindern niemals zu nahe treten. Weil ein Kind ist ein Kind, ist ein Kind und ist ein Mensch. Und mir ist es lieber, die Menschen kriegen Kinder auf die Welt, anstatt sie treiben die Kinder ab. Das ist mir, wenn ich es mir aussuchen kann, wäre das meine Meinung. Aber ich bin froh, dass wir in Österreich und in Europa diesen Trend nicht haben. Nehme zur Kenntnis, dass er in Amerika erlaubt ist. Insofern hat Jens Spahn nicht ungesetzlich gehandelt, das muss man bei der Gelegenheit auch sagen, sondern er hat in Wahrheit eine Lücke genutzt, nämlich auf amerikanischem Boden, amerikanischem Recht etwas auszunutzen, das er aber fälschlicherweise und falscherweise den Deutschen anders vorgegaukelt hat. Und das ist die große Kritik.
Ist das jetzt richtig, dass er gegen Leihmutterschaft war und würdest du im Bundestag auch gegen diese Leihmutterschaft stimmen?
Ich respektiere Menschen, die diese Leihmutterschaft in Anspruch genommen haben. Ich würde es niemals tun.
Wieso?
Mein Mann und ich sind der Meinung, dass wir keine Kinder haben. Mein Mann ist der Meinung, dass ich für ihn Kind genug bin und er es mit mir ohne dies schwer genug hat, seit 16 Jahren, und nicht noch zusätzlich ein Kind im Kinde braucht. Der zweite Punkt und der dritte Punkt ist, ich nehme das Ergebnis meiner sexuellen Natur zur Kenntnis, dass ich keine Kinder kriegen kann. Und damit war das Thema für mich erledigt.
Du hast nicht Sehnsucht, eine Familie, sprich ein Kind.
Ich habe eine Familie.
Nein, Familie
mein Mann kind und ich sind für uns Familie.
Ja, Familie
gehört meine Mutter dazu
kind
und mein Vater. Da gehören die Eltern von meinem Mann
diese
dazu.
Sehnsucht hast
da
du
gehören nicht meine Patenkinder dazu. Ich habe hervorragende, liebevolle Patenkinder. Der Thomas hat Patenkinder. Wir haben
aber
Nichten,
du sagst, zwei. Wer homosexuell ist, soll das akzeptieren und soll sich nicht um Kinder bemühen.
Nein, sage ich nicht. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen und die stelle ich hier dar. Aber wer bin ich als politischer Kommentator, eine Entscheidung zu kommentieren, die aus meiner Sicht keine Entscheidung eines Staates sein darf, sondern eine höchstpersönliche Entscheidung eines einzelnen Menschen. Wohin kommen wir jetzt? Ich bin der Meinung, dass diese ganze Debatte Leihmutterschaft etc. so eine übergriffige Debatte ist und es nicht die Politik und nicht der Staat sein soll, in dieser Form jetzt zu verurteilen oder zu beschützen, sondern das muss die Entscheidung eines Einzelnen sein. Das, was ich sage, ich würde es für mich nicht in Anspruch nehmen. Ich respektiere die, die es für sich in Anspruch genommen haben. Gibt es kein schlechtes Wort von mir darüber. Die werden ihre Gründe dafür gehabt haben, ihre guten Gründe. Ich glaube dass die wenigsten leichtfertig über einen Kinderwunsch urteilen, sondern dass das ein hochsensibles und höchstpersönliches
Thema ist. Also du sagst, man soll Verständnis
über andere zu urteilen. Jens Spahn ist genau der, für den ich kein Verständnis habe. Warum? Weil er genau der Typ ist, der gesagt hat, ich will in Deutschland die Leihmutterschaft verbieten und bei erstbester Gelegenheit, damit er sein persönliches Glück findet, nimmt das für sich selbst in Anspruch. Und das ist heuchlerisch. Gut. Und da habe ich für Jens Spahn kein Verständnis, wiewohl ich im Interesse seines Partners, aber auch seines Kindes und auch Jens Spahns Kind ist ein Kind, um größtmöglichen Respekt werbe. Weil wie kommt das Kind dazu, wenn es mit 15 oder 16 Jahren Zeitungen liest oder in alten Archiven im Internet die KI bemüht, zu lesen, was über ihn und seine Herkunft alles gesagt worden ist.
Eva,
das ist nämlich auch ein gebrandmarktes Kind, das Kind des Jens Spahn.
Ich glaube, zwei Ebenen sind da zu beachten. Die eine, Jens Spahn verbietet etwas in Deutschland, stimmt wieder für das Verbot der Leihmutterschaft und macht das dann selber in Amerika. Das ist ein Glaubwürdigkeitsthema. Man kann nicht den Menschen in Deutschland etwas vorenthalten und es dann selber in einem anderen Land mit einer gewissen finanziellen Kraft dahinter in Anspruch nehmen. Das ist ein Glaubwürdigkeitsthema, die hat er verloren. Deshalb ist der Rücktritt gerechtfertigt. Das ist der eine Themenblock. Der andere Themenblock ist dieses Thema Leihmutterschaft. Ich bin dafür, dass der Staat aufhören sollte, den Menschen vorzuschreiben, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Wenn man, und da geht es jetzt nicht um homosexuelle Paare, da geht es auch um Paare, die keine Kinder bekommen können, auch nicht auf einem IV-Weg. Wenn man so etwas machen möchte, dann sollte man zumindest das erlauben, dass das Frauen für andere tun, wenn sie dafür jetzt keine geldwerte Leistung bekommen. Sondern
bekommen sie aber.
Ja, aber das Thema, was
Sie
in Deutschland diskutiert wurde.
Gewaltige finanzielle Prämie.
In Amerika. Dafür. Aber in Deutschland war das Modell in Diskussion, das dann auch tatsächlich noch einmal abgelehnt wurde. Da ging es um Leihmütter, die nichts dafür bekommen.
Also die sogenannte altruistische.
Genau, das ist diese altruistische Leihmutterschaft. Zumindest das sollte zugelassen werden. Da muss man ehrlich sagen, dieses Thema Frauenschutz, das da immer wieder bemüht wird. Es gibt Frauen, die prostituieren sich, die verkaufen ihren Körper. Da muss ich schon sagen, wenn man Frauen so schützen möchte, wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, möchte ich eine Prostituierte werden oder eine Leihmutter, dann weiß ich nicht, was für Frauen jetzt schlimmer ist. Also man schützt Frauen nicht vor allem. Nein, das finde ich nicht. Also Leihmutterschaft zuzulassen unter bestimmten gesetzlichen Bedingungen sollten die Leute selber entscheiden können. Ich halte überhaupt nichts davon, dass der Staat permanent eingreift in das Privatleben der Menschen mit irgendwelchen Verboten und irgendwelchen Altersgrenzen und sonst irgendwas noch. Den Menschen sollen das tun, was sie wollen. Der Schutz von Frauen ist da kein Argument, weil wie gesagt, dann müsste ich die Prostitution als allererstes anschauen.
Ich habe einen sehr lieben Freund,
ein
Schlusswort. 25 Jahren, ein Freund aus meiner Wiener Zeit, wie ich noch in Wien hier gelebt habe, 13 Jahre lang, der ist homosexuell und hat ein Kind. Mhm. Und zwar mit einer heterosexuellen Frau auf ganz normalen Wege, ich muss das jetzt nicht schildern, wie man Kinder macht, auf die Welt gebracht. Und die leben am Wochenende zusammen und ziehen gemeinsam ein Kind auf. Das Kind ist mittlerweile ein junger Erwachsener und mein Jugendfreund ist ein toller Vater und seine Mutter oder die Partnerin, die mit ihm das Kind gezeugt hat,
auf die Welt gebracht, ist ja keine Leihmutter.
Ist keine Leihmutter,
das ist ja
aber auch das, nein, was ich damit sagen will.
Nicht alles, was hinkt, ist
ein Vergleich. Nein, es geht nicht um das. Es geht mal um Folgendes. Die heutigen Formen des Zusammenlebens, die heutigen Formen von Familien sind so vielfältig geworden, dass wir mit althergebrachten Modellen kaum Antworten finden und nur noch größere Missverständnisse kreieren als zuvor. Das, was die Eva gesagt hat, ist etwas ganz was Richtiges. Ich bin kein Fan dieser Leihmutterschaft, nicht, weil ich sage, das ist für mich auch ein Stück weit Kinderkauf etc. Aber auf der anderen Seite, da sind Kinder auf die Welt gekommen, Kinder, die in Partnerschaften gut leben, und zwar hauptsächlich gut leben, junge, gute Erwachsene werden. Wie gesagt, es ist nicht alles die Aufgabe der Politik und des Staats, bis ins kleinste Modell zu regeln. Wir haben in Österreich, glaube ich, eine gute Regelung. Wir haben in Deutschland auch eine gute Regelung. Und selbst die lasst in Wahrheit Hintertürchen offen für Menschen, die wirklich einen unabdingbaren Wunsch haben, eine Familie zu
bekommen. Meine Lieben, das war heute einmal eine Schmusediskussion, muss ich sagen. Ja. Sodass du gar keine Leihmutter mehr brauchst, so wie du da heute herumgehst.
Ich trage, ich trage alles selber aus. Da ist ein kleiner Elefant.
Wollen wir nicht indiskret werden. So, also das war heute eine Schmuse-Diskussion. Das war heute Schmus den Groß und nicht Schlag den Groß. Danke vielmals fürs Schmusen, liebe Eva Schütz.
Gerne.
Ja. Danke vielmals fürs Zurückschmusen.
Ausgeschmust.
Lieber Gerald Groß, jetzt ist ausgeschmust. Jetzt gehen wir in eine kurze Werbepause. Dann diskutieren wir das, was die Eva und der Gerald hier schon diskutiert haben, nämlich die Frage, ist Pabla Dead Man Walking und wird Pabla noch in diesem Jahr ausgetauscht werden? Da gehen wir zuerst einen Insider dazu und dann, da freut sich Gerald Groß besonders auf ein Wiedersehen mit seinem Lieblingspartner, mit dem er morgen diskutieren wird, dann wird heute noch Gerald Fussi.
Rudi Fussi.
Entschuldigung.
Du hast die beiden schon zusammengemischt, als eine Person.
Dann wird Rudi Fussi, der ja gegen Pabla antreten wollte, als SPÖ-Parteiobmann, seine Sicht der Pabla-Krise und seine Sicht des Pabla, würde ich sagen, Bashings darstellen. Und die Frage, soll Pabla jetzt gehen oder darf Pabla bleiben? Gleich bei uns Rudi Fussi und seine Pabla-Analyse. Wir sind gleich wieder da.